Ball Hawks.
The ball's caught!
Game over, baby!
Touchdown! The game is over! They are going nuts at Century League!
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ball Hawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Wir haben am Wochenende die Falcons geschlagen und darüber wollen wir heute sprechen. Einmal ich natürlich, Simon, und ich freue mich, dass heute Tim wieder dabei ist, der ja vor ein paar Wochen hier sein Podcast-Debüt hatte. Hi Tim.
Ja, hallo Simon. Wie geht's dir?
Alles bestens. Es ist Vorweihnachtszeit, ein bisschen stressig alles gerade. Das gehört aber wahrscheinlich dazu. Und ja, ich freue mich aber, jetzt die Recap besprechen zu können. Ist ja cool zu sehen, dass die Seahawks weiterhin auf Playoff-Kurs sind. Und ja, wie ist bei dir? Auch alles gut?
Ja, doch, ich würde schon sagen, ich kann mich nicht beschweren. Alles soweit in Ordnung. Aber ja, die vorweihnachtlichen Stress, ich glaube, den kennen wir irgendwie alle. Also da kann ich mich leider auch nicht ganz von frei machen.
Das ist wohl so. Genau, ich habe gerade schon gesagt, die Seahawks haben gegen die Falcons gewonnen, darüber wollen wir heute sprechen. Aber bevor wir das tun, kommen wir noch kurz zu den Seahawks News.
Frisch aus dem Locker Room, unsere Seahawks News.
Da haben wir zwei Verletzungsupdates. Zum einen hat sich Elijah Arojo im Spiel gegen die Falcons am Knie verletzt und wird jetzt als Week-to-Week von Mike McDonald beschrieben. Aktuell gehen die Seahawks nicht davon aus, dass Nick Coles schon wieder spielen kann. Wird sich jetzt zeigen, wie schwer die Verletzung wirklich ist und wie lange er dann ausfällt. Das ist gerade noch etwas unklar. Genau, aber hat dann nach dem einen Play, nach der Interception dann auch gar nicht mehr auf dem Platz gestanden. Und genau. Zweite Neuigkeit ist, dass Center Jalen Sundell, der vor 4 Wochen auf die Injured Reserve gegangen ist, jetzt auch direkt nach Ablauf der 4 Wochen wieder als Designated to Return beschrieben wurde. Das heißt, er darf dann ab heute auch wieder trainieren mit dem Team und könnte dann auch wieder in den aktiven Kader geworfen werden. Ist halt noch die Frage, wann das tatsächlich passiert, ob es diese Woche schon passiert oder ob sie ihm erst noch ein bisschen Training geben. Das ist aktuell noch nicht klar und auch noch nicht, über welche Position er dann spielen wird. Da kommen wir aber nachher nochmal zu, wenn wir über die Recap sprechen. Eine Info können wir vorab schon mal teilen. Das habt ihr sicherlich am Wochenende auch mitbekommen. Bei den Colts hat sich Starting Quarterback Daniel Jones an der Achillessehne verletzt und fällt den Rest der Saison aus. An seiner Stelle ist dann Rookie Riley Leonard ins Spiel gekommen, der sich allerdings ebenfalls im Spiel am Knie verletzt hat. Sein Status ist aktuell noch fraglich, eher Day-to-Day. Das heißt, es ist noch nicht ganz klar. Es kann gut sein, dass er spielen kann. Falls das nicht so ist, wäre es eine interessante Situation für die Colts. Wir hätten dann nämlich auf dem Death Chart als nächstes den eigentlichen Tight End Taylor Warren, der diese Saison gedraftet wurde, der am College bei Penn State immer mal wieder auch Quarterback-Snaps gesehen hat und in der Highschool auch noch Quarterback gespielt hat. Es könnte theoretisch sein, dass der als Quarterback startet, wenn jetzt Leonard raus wäre. Die Colts scheinen sich aber auch schon nochmal auf dem Markt der verfügbaren Spieler umzuschauen. Und es scheint zumindest eine Option zu sein, dass sie den 44-jährigen Philip Rivers zurück ins Team holen. Der ist zumindest diese Saison für einen Visit, also quasi für ein Probetraining bei den Colts eingeplant. Das wäre schon wirklich wild. Der hat nämlich jetzt seit 5 Jahren kein NFL-Spiel mehr gemacht. Also vermutlich eine Menge Rost, der da sich angesammelt hat. Aber er scheint zumindest so fit und in Form zu sein, dass sich das für die Colts lohnt, ihn sich anzuschauen. Sehr spannend, wie sich das jetzt den Rest der Woche entwickeln wird. Wir haben dann Ende der Woche natürlich auch nochmal eine Preview auf das Spiel gegen die Colts, wo wir dann wahrscheinlich noch ein paar mehr Informationen teilen können. Aber ja, das wäre schon interessant, gegen einen 44-jährigen Quarterback zu starten und unsere Defense mal ein bisschen spielen zu lassen. Das könnte ein interessantes Matchup werden. Genau, und das war's dann auch schon zu den Seahawks-News und ich würde sagen, wir springen direkt rüber in die Recap des Spiels gegen die Falcons am vergangenen Sonntag.
The Seahawks defense, they do it again!
Let's talk Turkey, der Rückblick.
Genau, erstmal allgemein, wie ist das Spiel gelaufen? Die Seahawks gewinnen 37-9. Nach einer offensiv schwachen ersten Halbzeit hat diese dann in der zweiten Halbzeit aufgedreht. Das Spiel dann auch klar entschieden. Die Defense bleibt überragend. Schon in der ersten Hälfte hat man eben kaum das zugelassen. In der zweiten Hälfte dann auch noch 2 Interceptions gefangen, den Sack zugemacht. Und die Defense ist weiterhin die beste Defense der Liga nach DVOA. Mittlerweile sogar nicht nur in der Passverteidigung, sondern auch im Spiel gegen den Lauf. Das sind natürlich wirklich überragende Statistiken, wenn man mal überlegt, wie das noch vor 3-4 Jahren war unter Pete Carroll. Von daher ein wirklich guter Schritt nach vorne. Zweiter interessanter Fact ist, dass Rashid Shaheed wohl anscheinend sein Breakout-Game hatte. Hat 4 von 5 Bällen gefangen für 67 Yards, zudem den Return-Touchdown erzielt. Also scheint es ein bisschen besser angekommen zu sein, nachdem wir ja in den letzten Wochen schon so ein bisschen, ja, man munkelte, dass es alles irgendwie eine etwas schwierige Situation sei. Scheint sich das jetzt ein bisschen gefangen zu haben. Muss ich natürlich jetzt auch nochmal bestätigen, aber das war zumindest schon mal ein erstes gutes Zeichen. Und dann, Tim, vielleicht auch für dich die Frage, oder so ein Grundproblem, was mir irgendwie am Sonntag durch den Kopf ging. Diese Defense erlaubt dir halt, jedes Spiel zumindest so close zu halten, dass du jederzeit das Spiel gewinnen kannst. Ist natürlich dann eben die Frage, wie es die Offense schafft, dann auch eben gegen gegnerisch stärkere Gegner zu bestehen und Spiele zu gewinnen. Wie siehst du das? Meinst du, die Offense hat das Potenzial, dass sie da noch ein bisschen improven kann und auch gegen stärkere Gegner mithalten kann?
Ich sag mal so, wenn man da weit kommen möchte, auch mal auf etwas Streckensicht jetzt gedacht, muss da auf jeden Fall was passieren. Hast es ja selber angesprochen, die erste Halbzeit war freundlich gesagt gar nichts offensiv, würde ich sagen. Also das war wirklich schwach. Da wäre mehr drin gewesen, würde ich sagen, weil man hat ja dann in der zweiten Halbzeit auch gesehen, dass durchaus ja auch was gegangen ist oder was gegangen wäre. Deswegen, da muss sich auf jeden Fall was tun in der Offensive, wenn man dagegen stärkere Gegner oder stärkere Defenses auf der anderen Seite auf Strecke bestehen möchte.
Ja, wir haben ja zu Beginn der Saison dann auch die 1-2 Spiele gehabt, in denen die Defense vielleicht nicht ganz so überragend performt hat, wie jetzt in den letzten Wochen, wo es die Offense dann auch eben nicht geschafft hat. Nehmen wir als Beispiel wirklich mal das Tampa Bay Spiel. Ich glaube, das ist ein gutes Sample für genau dieses Finding. Das macht mir so ein bisschen Sorge, wenn ich ehrlicherweise drauf gucke. Dann ja, kann man da als Beispiel vielleicht auch noch das Spiel letzte Woche nennen. Ja, auch die Offense dann teilweise gestruggelt hat eben. Ja, da bin ich wirklich sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Da wird dann Clint Kubiak auch für die Offense anders nochmal Antworten finden müssen, wenn es dann in den nächsten Spielen gegen deutlich stärkere Teams auch nochmal geht. Also, was heißt stärkere Teams? Aber die Panthers sind halt wirklich für Überraschungen gut diese Saison. Die Rams und die 49ers braucht man, glaube ich, nicht drüber zu reden, dass das zwei starke Gegner sind. Ja, die Colts, das sieht jetzt alles so ein bisschen anders aus aufgrund der Quarterback-Situation. So ähnlich wie wir das gegen die Vikings dann auch schon mal hatten. Aber da bin ich wirklich gespannt drauf, wie sich das entwickelt. Genau. Dann würde ich sagen, lass uns mal die Offense ein bisschen mehr im Detail angucken. Du hast ja gerade gesagt, schwere erste Halbzeit, bei der die Offense eben nie wirklich ins Werfen kam. Laufspiel war noch okay am Anfang, aber so ein langer Lauf von Charbonnet dabei und auch Walker hatte 1-2 ganz gute Läufe. Aber im Passspiel war das eben gar nichts. Hast du eine Idee, konntest du irgendwas sehen am Fernsehen, was dir aufgefallen ist, woran das lag? War es gute Coverage oder auch einfach schwaches Playdesign?
Also ich glaube, die Mischung lag irgendwo in beiden. Also teilweise haben sie es auch echt, also hat die Falcons Defense ist auch echt nicht schlecht gecovert. Und das Playdesign passte auch teilweise überhaupt nicht. Also war zumindest so mein Eindruck, dass man da wirklich in diesen Flow, in dem man sich ja dann gerne auch mal, wenn man mal ins Laufen gekommen, also wenn man mal generell die Offense als Ganzes, also jetzt nicht aufs Laufspiel bezogen, sondern allgemein ins Laufen gekommen ist, dann sieht man ja durchaus auch, dass man da Punkte produzieren kann, auch in einer gewissen Anzahl. Das hat dann ja die zweite Halbzeit in dem Spiel ja auch deutlich bewiesen, dass das geht. Aber in der ersten Halbzeit, ich glaube, da passten mehrere Komponenten nicht. Unter anderem die beiden, die du angesprochen hast. Und ich glaube, dadurch hast du dann irgendwie auch gemerkt, dass du dann selber so ein bisschen auch vielleicht sogar froh warst, als du dann irgendwann in die Pause gehen konntest, weil du dir gedacht hast, okay, jetzt haben wir mal einen etwas größeren Break drinne, können uns vielleicht nochmal neu sortieren und vielleicht nochmal ein, zwei Sachen anpassen, die dann in der zweiten Halbzeit besser umgesetzt werden müssen. Da fand ich dann zum Beispiel auch die beiden von dir genannten Punkte ganz gut, wie das Playdesign, aber halt auch, dass man versucht, die Coverage besser zu schlagen, weil das hat dann deutlich besser funktioniert. Wenn du natürlich mit 6 Punkten in die Pause gehst und dann im dritten Viertel alleine mit 17 rauskommst, würde ich schon sagen, haben sich da die Adjustments, die man gemacht hat, durchaus bemerkbar gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe dann auch den Eindruck gehabt, dass in der zweiten Hälfte eben die Spielzüge eben so waren, dass Receiver dann auch mal offen geschemt waren. Das hat deutlich besser funktioniert. Und dann fragt man sich halt schon, warum hast du die Plays in der ersten Hälfte nicht schon gecallt? Aber gut, man mag es vielleicht auch wirklich dann auf die, zumindest in der ersten Halbzeit, noch gut mithaltenden Falcons zurückführen. Und ist natürlich auch so, dass der Beginn der zweiten Halbzeit einfach dann sehr für die Seahawks gelaufen ist, mit direkt dem Kickoff-Return-Touchdown, danach die Interception war dann, glaube ich, direkt in dem Drive danach und dann eben wieder dem Touchdown der Seahawks, dann bist du auf einmal 14 Punkte weg. Und dann lief es quasi wie von automatisch. Ja. Dann habe ich während dem Spiel eine spannende Statistik gesehen. Und zwar gibt es in der NFL-Saison bisher sechs Teams, die es geschafft haben, in einer Halbzeit 30 oder mehr Punkte zu erzielen. Und 4-mal davon waren das die Seahawks. Ich meine, wir haben das 3-mal in der ersten Halbzeit dann auch gesehen, wo die Spiele sicherlich auch hätten höher ausgehen können, wenn man voll durchgedrückt hätte. Aber das war jetzt eben das erste Spiel, wo wir in der zweiten Halbzeit eben so viele Punkte erzielt haben. Das spricht schon auch dafür, dass eben die Adjustments da einfach gut funktioniert haben. Die metaphorischen, über die man häufig spricht, aber dass eben die Spielzugauswahl einfach auch in der zweiten Halbzeit besser war.
Ja. Ich glaube, du meintest nicht 6 Teams oder wahrscheinlich 6-mal.
Sechsmal, genau, ja.
Aber ja, definitiv. Die Statistik habe ich auch gesehen und habe mir genau dasselbe tatsächlich gedacht wie du, dass diese metaphorischen Adjustments, die man gerne dann mal anspricht, dann durchaus anscheinend gefruchtet haben müssen in dem Spiel. Weil ich glaube, es ist auch immer gerade noch was anderes, wenn du in der ersten Halbzeit sowas machst, weil dann kannst du einfach sagen, gut, du warst einfach gut eingestellt auf den Gegner und wusstest halt genau, was funktionieren kann und womit du sie schlagen kannst. Aber wenn du dann wirklich das durch eine Halbzeit dann nochmal in der zweiten Halbzeit produzierst, finde ich, zeigt es dann durchaus auch, dass man eine gewisse Flexibilität hat in dem, was man tut, weil ich meine, vorab vorbereiten kannst du immer viel, aber wenn du dann nachher im Game merkst, okay, das funktioniert irgendwie so semi-gut wie das, was wir vorbereitet haben, finde ich, ist das dann immer auch nochmal eine gewisse Kunst, die man im Coaching-Staff anrechnen darf, dass man das dann geschafft hat, innerhalb dieser Pause dann nochmal die wichtigen Kniffe zu finden, um dann in der zweiten Halbzeit das dann auch nochmal aufs Feld bringen zu können.
Ja, das, ja, auf jeden Fall. Das hat sich dann deutlich gezeigt, wie gut das funktioniert hat. Natürlich auch für die, sagen wir mal, Gesundheit der ganzen Mannschaft auch gut, wenn du in der Lage bist, eben so ein Spiel dann trotzdem auch in den 20 Minuten dicht zu machen, auf 30 Punkte Abstand ist fast anwachsen zu lassen, und dann eben im vierten Quartal auch in der Lage bist, da deine Starter zu schonen. Genau, ja. Wie es passiert ist, ja. Okay, Sam Darnold, Quarterback, 20 von 30 Bällen angebracht für 249 Yards. Dabei 3 Touchdowns geworfen und 1 Interception. Hat mit 0,3 EPA per Play ein wahnsinnig hohes Ranking sich geholt. Also wirklich ein hervorragendes Spiel gemacht. In der ersten Halbzeit ist er noch nicht so wirklich gescrambled. Das hat dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser funktioniert. Er hat 2-3 Mal das Gefühl gehabt, dass er so grün vor sich hat, das aber nicht genutzt hat. Ein bisschen zu sehr den Pass vielleicht geforst hat. Das war in der zweiten Halbzeit besser. Genau, und da ist auch eben so ein Punkt, wo dann die Adjustments einfach, glaube ich, ganz gut passen. Wie hast du Darnold gesehen?
Ja, ich kann mich dem eigentlich nur mehr oder minder nahtlos anschließen. Also fand, das war ähnlich. Also ich hätte mir vielleicht sogar 1-2 Mal gewünscht, dass er diese freie Wiese, die er vor sich hatte, dann vielleicht auch mal nutzt, um einfach mal ein paar Yards zu laufen. Hat er sich gegen entschieden. Ich meine, unterm Strich sind das jetzt bei dem Ergebnis dann irgendwo vielleicht auch Kleinigkeiten, wenn man es jetzt als rein Ergebnis betrachten würde. Allerdings auch da, ich glaube, wenn du da gegen andere Mannschaften spielst, ist das vielleicht durchaus, könnte sowas auch ein Faktor dann irgendwo halt werden, dass du dir dann denkst, okay, es ist gerade vielleicht keiner offen oder nicht so wirklich offen, aber ich habe halt Platz. Dann nehme ich halt mal die Beine in die Hand und laufe mal ein paar Yards. Deswegen das soweit dazu, aber unterm Strich, du hast es selber gesagt, es war ein gutes Spiel, gerade auch dann nach der Pause vor allem, wo man ihm jetzt eigentlich auch nicht super viel ankreiden kann. Die eine Interception sieht in der Statistik natürlich ein bisschen blöd aus, aber ich glaube, da wolltest du auch gleich drauf zu sprechen noch kommen. Da kann man, glaube ich, auch drüber diskutieren, wie, also er hat Anteile dran, aber wie groß die Anteile sind, ich glaube, darüber lässt sich streiten.
Ja, ich meine, du hast jetzt gerade schon gesagt, ne, ich hatte ja eben schon mal gesagt, dass Arroyo sich genau bei dem Play auch verletzt hat. Und ich habe mir dann nachher das All-22 nochmal angeguckt und es ist halt irgendwie so ein bisschen, er geht die Route sehr inkonsequent, das verstehe ich nicht so ganz. Er hat am Anfang so einen, ich sag mal, einen halben Player Separation, was bei einem kurzen Pass schon auch reichen kann, um den Ball irgendwie dann zu fangen, wenn der gut geworfen ist. Der ist auch eigentlich nicht verkehrt geworfen, aber irgendwie hat man das so ein bisschen das Gefühl, dass Arroyo die Route nicht vernünftig zu Ende läuft. Oder dass er halt eben wegen der Verletzung da schon limitiert ist, also während des Plays. Deswegen würde ich ihm auch sagen, sie geht zumindest so halb vielleicht dann noch auf Arroyo oder einfach auf die blöde Situation, sage ich mal, und nicht komplett auf Darnold, weil das kein Pass ist, den du auf keinen Fall werfen darfst. Was mir dann aber auch aufgefallen ist im All-22 ist, dass sein Checkdown, ich glaube, das war Ken Walker, links vorne komplett offen war für First Down. Und den Ball, den hätte er eigentlich, wäre viel kürzer noch gewesen, viel einfacher anzubringen. Das verstehe ich halt nicht, dass er den dann nicht nimmt. Also da ist er dann irgendwie auf seinem Read wahrscheinlich hängen geblieben, weil das eigentlich der viel einfachere Weg zum First Down gewesen wäre. Und das ist dann so ein bisschen der Teil, wo ich denken würde, okay, das muss er einfach in der Execution besser machen. Aber wie gesagt, ich würde es jetzt nicht zu sehr auf Darnolds Kappe geben. Und wenn du sonst einfach ein fehlerfreies Spiel machst und deine Defense eben auch in der Lage ist, auch so ein Turnover eben nicht in Zählbares zu verwandeln quasi, dann ist das, denke ich, auch okay. Ja. Wie hast du die Situation gesehen?
Im Endeffekt könnte ich das jetzt quasi 1:1 so unterschreiben. Also, wie gesagt, die einzige Frage, die ich mir auch stelle, ist, ich meine auch, es war Ken Walker, warum er den ich dann für den einfachen Checkdown mitnimmt und dann halt versucht, da doch die Route zu lesen. Aber ich vermute auch, dass er es wahrscheinlich so gelesen hat und sich gedacht hat, okay, Normalfall kommt der an. Und du hast es ja selber auch gesagt, die Separation zum Spieler war ja, also zum Gegenspieler war ja durchaus da. Im Endeffekt dann unglücklich. Aber wie gesagt, ich glaube, jetzt auch angesehen von dem Ergebnis, ist das halt eine Szene oder eine Interception, wo man sagen kann, gut, okay, die ist zwar, also die sieht eher in der Statistik blöd aus, als dass man sich jetzt generell grundsätzlich darüber ärgern sollte.
Ja, das ist auch eigentlich bezeichnend, dass halt du halt trotz der Interception immer noch 0,3 EPA per Play als Quarterback dazu fügst. Also das ist halt wirklich ein sehr guter Wert und so eine Interception zieht das normalerweise eigentlich deutlich runter. Ja, von daher, genau, wollen wir ihm da nicht zu viel ankreiden, ist auf jeden Fall wieder ein Zeichen dafür, dass das Rams-Spiel doch eher der Ausrutscher war.
Zum Glück,
auf jeden Fall. Ja, dann lass uns mal zum Laufspiel weiter gucken. Aus meiner Perspektive so ein bisschen weiterhin das Problemkind. Ein EPA per Play-Wert von minus 0,16, also auch nochmal deutlich schlechter als die letzten Wochen. Charbonnet ist mir deutlich besser aufgefallen, hat natürlich aber auch dieses eine lange Play über fast 30 Yards dabei gehabt. Dadurch kommen die Zahlen dann auch nachher zustande. Er hat aus seinen 7 Carries 46 Yards geholt und Walker aus seinen 10 nur 29. Das ist natürlich schon für einen First Down Back ein grottiger Wert. Ich verzweifle langsam auch so ein bisschen, weil diesmal würde ich es noch nicht mal auf die Offensive Line schieben, die ja letzte Woche noch echt schlecht aussah, aber diesmal war die auch okayisch. Da fällt mir langsam nicht mehr viel ein, was was man noch machen kann, um dieses Laufspiel irgendwie vernünftig hinzubekommen. Außer natürlich die offensichtlichen Schwachstellen der O-Line auszutauschen, was jetzt unter der Saison halt nicht mehr geht. Aber das finde ich weiter so ein bisschen ärgerlich, weil das natürlich in der ersten Halbzeit dann trotzdem auch weiter limitiert hat. Ne? Wenn das Laufspiel weg ist aus verschiedenen Gründen, sei es gute Coverage, dann musst du halt in der Lage sein, wenigstens konstant First Downs zu erzielen durch dein Laufspiel. Wenn es jetzt auch nicht super explosiv ist. Was meinst du zum Laufspiel am Sonntag gegen die Falcons?
Ja, auch da war es gut vorweggegriffen, würde ich sagen. Also die letzte Woche konnte man ja immer sagen, gut, die O-Line ist angeschlagen, die O-Line ist limitiert irgendwo vielleicht auch, halt auch aufgrund von Ausfällen. Aber jetzt Sonntag, würde ich sagen, hat man schon eine O-Line gesehen, die, wie du auch schon richtig gesagt hast, natürlich immer noch ihre Schwachstellen hat, aber das ist halt Schwachstellen, mit denen musst du jetzt während der Saison halt leben, weil du kannst sie nicht mehr ersetzen. Und dann müsste eigentlich, also ist ja nicht so, als hätten die beiden nicht schon gezeigt, dass sie es auch könnten. Dann finde ich halt schon, sind das halt Werte, wo ich sage, gut, das ist irgendwie, das krankt so ein bisschen. Und dann kann man, glaube ich, auch schon verdientermaßen davon sprechen, dass das so ein bisschen das Problemkind ist. Und es nimmt dir halt auch viel weg. Und das, finde ich, hast du halt in der ersten Halbzeit dann auch nochmal durchaus gesehen. Du hast das Passspiel nicht so wirklich etablieren können. Und das Laufspiel war jetzt auch nicht wirklich da. Und dann ist es halt auch unterm Strich dann wenig verwunderlich, wenn du sagst, gut, du gehst halt mit 2 Field Goals in die Halbzeit, weil irgendwie beides nicht so wirklich ins Rollen gekommen ist. Und dann muss man da halt auch, kann man da halt auch theoretisch das Szenario aufmachen, okay, was passiert, wenn du dann mal gegen ein Team spielst, was vielleicht dann halt auf der offensiven Seite auch mehr zustande bringt gegen die zwar gute Defense der Seahawks. Ich glaube, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, aber das muss ja auch nicht immer, also die müssen ja auch nicht immer A, jedes Spiel so gut spielen und B, musst du ja auch nicht immer gegen eine Offense spielen, die da vielleicht dann auch so wenig Mittel gegen findet, wie jetzt die Falcons das beispielsweise getan haben.
Ja, auf jeden Fall. Ansonsten ist mir noch aufgefallen, dass Running Back Velus Jones, der ja jetzt unter den letzten Wochen immer wieder von der Practice Squad schon in den aktiven Kader gekommen war, dass der am Ende dann drauf durfte auf den Platz, als Vertreter für Olani quasi. Und da so ein paar gute Rushes gemacht hat. Gut, ich meine, das war Garbage Time, aber trotzdem immerhin war ganz nett anzugucken, dass da offensichtlich auch noch ein dritter Back ist, der nicht den Ball sofort verliert. Hast du sonst noch was zum Laufspiel?
Nee, ich glaube nicht großartig. Wie gesagt, das hast du schon sehr gut ausgeführt eigentlich, dass das weiterhin so ein bisschen krankt und dass ich sehr gespannt bin, ob das irgendwann vielleicht auch nochmal aufbricht. Also, dass man irgendwann vielleicht so ein, zwei Spiele hat, wo einer von beiden oder also so Charbonnet und Walker jetzt mal hauptsächlich gemeint, irgendwann durchbricht. Also und dann vielleicht so ein bisschen auch in so ein Flow kommt. Oder ob man weiterhin da eher, ich sag mal, limitierter unterwegs ist in dieser Saison.
Let's have a look. Wir werden es sehen und hoffen natürlich auf Besserung. Aber dann lass uns über was Schöneres sprechen, nämlich Passspiel. Du hast eben schon mal gesagt, zweite Halbzeit war da deutlich besser. Was ist denn dein Eindruck so vom Passspiel gewesen? Welche Spieler sind dir besonders aufgefallen? Und ja, genau.
Ja, gut, also ich meine, ich glaube, wenn ich jetzt hier den Namen Jackson Smith und Jigba nenne, ist keiner großartig überrascht in dieser Saison, aber das ist, also, was der macht, ist sowieso diese Saison, keine Ahnung, pervers in Anführungsstrichen, im positiven Sinne. Aber wir haben ja auch schon eingangs kurz über Rashid Shaheed gesprochen, der hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen in der zweiten Halbzeit, würde ich sagen. Das waren so die beiden Motoren, wo ich sagen würde, die haben in der zweiten Halbzeit durchaus für positiven Aufschwung gesorgt. Das würde ich, die beiden würde ich so ein bisschen vorheben wollen. Weiß ich, hast du noch andere zwei?
Naja, also das sind schon ganz klar die beiden gewesen. Also dann sowohl Cooper Kupp, witzig übrigens, dass im Stadion man sehr gut hören konnte, dass viele Seahawks-Fans am Anfang da waren und am Ende fast nur noch Seahawks-Fans. weil die Coup-Rufe immer lauter wurden. Genau, also Cup und AJ Barner haben jetzt so ein paar Plays gefangen und Cup hatte auch einen mit ein bisschen Yards auf der Catcher noch dabei. Ja, also war jetzt okay, nichts besonders Wildes, irgendwie so 60, 70 Yards zusammen. Aber es sind schon klar die beiden, die da rausgestochen sind. Und das freut mich halt wirklich gerade für Shahid, dass er da dieses Spiel jetzt mal hatte, wo auch alle dann im anstimmenden Fanlager sagen, hey, guter Player. Das nimmt sicherlich auch einfach so ein bisschen Druck runter. Mike McDonald hat nach dem Spiel in der Pressekonferenz gesagt, dass er jetzt nicht als Hexer gelten möchte und deswegen öffentlich den Mund dazu geschlossen hält. Aber es kam dann nachher doch raus, dass er in der Halbzeit gecallt hat, dass Shahid den Kickoff-Return nach der Halbzeit direkt mal in die Endzone laufen wird. Und das natürlich schon auch einfach eine coole Art als Trainer, dass du so einem Spieler, der mit Sicherheit jetzt einfach noch nicht so richtig mit Selbstvertrauen da ausgestattet war, nachdem er 3-4 Spieler quasi nichts produziert hat, dem so das Vertrauen schenkst und sagst, hey, Boy, ich setze auf dich, du machst das jetzt. Und er setzt es dann auch um und kriegt den Return, den er braucht und da eben den Touchdown. Das hat mir sehr gut gefallen.
Ja, ist eine schöne Story irgendwo. Und wie du schon sagst, ich glaube, das Spiel wird ihm in der Hinsicht dann auch doppelt irgendwo gut tun und glaube ich auch doppelt Druck ein bisschen rausnehmen. Und ich bin dann optimistisch, dass wir so Leistungen nochmal in den nächsten Wochen von ihm sehen können oder uns da vielleicht drauf freuen können, weil, sag mal so, ich glaube, wenn du viel Druck hast, ist das, glaube ich, immer noch so. Ich glaube, da forcierst du gerne mehr Dinge. Und wenn man jetzt mal so ein Spiel hat, wo man mal festgestellt hat, okay, ich kann es noch, es läuft noch, dann glaube ich, kann das immer auch mal so einen positiven Effekt auf jemanden haben, dass man vielleicht etwas mehr diesen Druck ausblenden kann und dann etwas befreiter aufspielen kann. Und dann traue ich ihm auch zu, dass er das in den nächsten Wochen nochmal wiederholen kann.
Ja. Schauen wir, wie das funktioniert. Dann noch eine interessante Frage, die sich jetzt auftut, weil ja Arroyo dann jetzt verletzt ist. Wer da so seinen Platz einnehmen kann. Hast du da eine Idee zu, wer das übernehmen könnte?
Ich glaube, das wird schwierig. Ich habe gerade extra auch nochmal ins Depth-Chart geschaut. Bin da ehrlicherweise noch nicht so richtig fündig geworden, wem ich da zutraue, dass er in die Rolle reinschlüpfen kann.
Also meine Idee wäre, dass Robbie Woods vielleicht da auch mal ausprobiert werden könnte. Der hat ja bei Alabama eigentlich bis auf die letzten 2-3 Spiele fast nur Blocking-Snaps bekommen als Tight End und wenig Pass-Catching oder wenig auf Routen geschickt wurden dann. Hat dann aber am Ende der Saison doch noch 2-3 Touchdowns gefangen, ganz witzig, weil das ihm eigentlich niemand zugetraut hatte, dass er gerade in der Alabama-Offense, die okay in der Saison jetzt auch nicht so mega gut war, aber trotzdem ja immer noch eine der besseren Offenses, der im College Football ist. Also er hat bewiesen, dass er durchaus auch Bälle fangen kann. Ich fände das schon interessant, den da auch was draus zu machen, wenn du Play-Action hast zum Beispiel. Dann mit ihm als Fullback da eigentlich zu stehen und ihn dann vielleicht nach einem Pickup im Pass-Blocking dann danach auch noch auf eine Route zu schicken oder so. Gerade die Checkdowns, das könnte schon interessant sein, da auch kurze First Downs zu holen. Aber ansonsten hast du schon recht, da ist bei den Titans ist schon ein wenig Luft, sagen wir mal. Das war aber, glaube ich, auch so ein bisschen so gedacht, weil man halt die beiden Rookies hat und da ja auch teilweise Kapital reingesteckt hat, jetzt bei Arroyo zum Beispiel vor allem. Ja, dass man da eben jetzt so ein bisschen ja, Luft hat. Aber schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ist auch natürlich die Frage, wie lange er verletzt ist, ob man da vielleicht nochmal sich ein bisschen umguckt, wen man da noch holen könnte. Bin ich gespannt, wie sich das entwickelt.
Spannender Gedanke, aber finde ich, also als du es jetzt gerade beschrieben hast, würde ich sagen, ja, doch, das könnte ich mir schon vorstellen. Also für diese wirklich kurzen Plays, im Notfall nicht mal mehr diese kurzen Checkdowns im Endeffekt, vielleicht nicht mal mehr nur First Down Checkdowns, aber wirklich vielleicht einfach nur kurze 5-Yard-Routen oder so, das könnte vielleicht funktionieren.
Ja.
Aber ja, ich sehe das mit den Titans ansonsten grundsätzlich auch wie du. Ich glaube, da steckt eine gewisse Taktik hinter, dass man das so aufgebaut hat. Und ich bin zum einen natürlich jetzt sehr gespannt, wie lange da der Ausfall von Arroyo sein wird, aber auch, wie man das jetzt kompensieren wird. Wie gesagt, ich finde die Idee mit Uts durchaus eine Überlegung wert. Ist durchaus ein spannender Gedanke.
Ja. Dann lass uns als letzten Teil der Offense mal noch auf die Offensive Line gucken. Im Vergleich zur Vorwoche, die ja wirklich katastrophal war, oder immer dazu sagen, gegen eine gut gecoachte Defense ein schwieriges Spiel hatte. Hat sich jetzt wieder so ein bisschen stabilisiert. Ist jetzt nicht besonders aufgefallen durch super schlechte Plays. 2 Sacks kassiert, einen über Charles Cross, den anderen habe ich gerade nicht mehr im Kopf in Erinnerung, weiß nicht mehr genau, wie der zustande kam. Und so ein bisschen Druck zugelassen, wie zum Beispiel bei der Interception, da war auch dann Druck auf Darnold, aber jetzt nichts übermäßig Schlechtes. Für mich stellt sich so ein bisschen die Frage, was eben jetzt passiert, wenn Sandell wirklich zurückkommt. Geht Uluwatimi wieder raus und Sandell spielt wieder Center wie am Anfang der Saison. Ich würde ja fast sagen, dass Uluwatimi sich als Center nicht schlechter angestellt hat als Sandell. Und dann wäre natürlich die Frage, ob Sandell vielleicht ein Upgrade auf Right Guard ist im Vergleich zu Bradford. Mike McDonald hat in seinem Interview, was er klassischerweise am Montag macht, gesagt, dass noch nicht entschieden ist aktuell, auf welcher Position er Wiederholungen im Training, also Reps, bekommt. Das heißt, das deutet schon darauf hin, dass zumindest Right Guard eine Option ist. Das fände ich auf jeden Fall einen spannenden Gedanken und könnte vielleicht sogar noch Probleme lösen, auch im Laufspiel. Das wäre natürlich eine gute Sache. Wie hast du die O-Line gesehen im Spiel?
Ja, auch da bisschen so, wie du es beschrieben hast, also besser als in der Vorwoche, aber beziehungsweise nicht nur in der Vorwoche, besser als in den letzten Wochen, eher gesagt. Aber auch da, ja, das ist auch weiterhin so eine Sache, wo man dann sagen kann, ja, das ist vielleicht das, was dann, also ich will jetzt mich nicht beschweren über den Stand. Ich glaube, 10-3 hätte ich vor der Saison blind unterschrieben. Aber ich glaube, das sind dann so diese kleinen Prozente, die dir vielleicht dann in manchen Spielen gefehlt haben oder fehlen könnten, um dann wirklich auch solche Spiele dann zu ziehen. Aber grundsätzlich, ich würde auch behaupten, dass man Sandell vielleicht eher auf Right Guard testen sollte, weil ich bin sehr bei dir. Uluwatimi hat es als Center nicht schlechter gemacht und ich könnte mir vorstellen, dass man auf Right Guard dann tendenziell vielleicht eher noch ein Upgrade so kriegen könnte, als wenn man ihn wieder auf Center stellt und Uluwatimi wieder rausrotieren lässt.
Ja, ich bin wirklich gespannt, wie sich das jetzt entwickelt. Sollte man natürlich auch nicht zu viel Stress wieder oder Veränderungen in der Positionsgruppe bringen, die sowieso schon Probleme hat, stabil zu bleiben. Aber das werden sie hoffentlich gut und richtig entscheiden. Was ich noch ganz interessant fand, ist, dass dann in Garbage Time sie auch in der O-Line durchgewechselt haben. Das ist ja eher ein seltenes Phänomen. Eigentlich schont man zwar Starter, aber jetzt in der O-Line nicht so zwingend. Da hat dann auf Left Tackle Jones gespielt, auf Center Christian Haynes und auf Right Guard Bryce Cable Du, der einmal mit einer Flagge aufgefallen ist. Ich glaube, das war ein Holding, weiß gerade nicht mehr genau. Aber ansonsten, ja, ich meine, war Garbage Time, deswegen kann man das jetzt eh nicht so richtig gut vergleichen. Das fand ich interessant, dass sie da eben die Starter auch geschont haben. Spricht wahrscheinlich dafür, dass sie A, aus der Verletzung von Jaden Daniels in Washington gelernt haben und B, dass auch einfach die Playoffs näher rücken und man sich gerade jetzt natürlich noch mehr auch unnötige Verletzungen oder Blessuren sparen will in Plays, die halt einfach keine Relevanz mehr haben. Genau. Und dann würde ich sagen, lass uns die Offense closen und wir gehen rüber zur Defense, aber nicht ohne vorher noch ein bisschen Werbung zu machen.
Wenn du unseren Podcast unterstützen willst, dann bewerte ihn in deinem Podcast-Player oder kommentiere unsere Folge. Du kannst uns auch direkt anschreiben per Mail an podcast@germanseahawkers.com.
Ja, Gesamteindruck Defense. Wenn du jetzt auf das Spiel guckst, wie hast du die Defense gesehen und was ist dir da so aufgefallen?
Ja, also ich glaube, nach dem Spiel kann man mal wieder eigentlich nur sagen, das war eine sehr, 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 sehr gute Leistung der Defense. Man hat jetzt ehrlicherweise nicht sonderlich viel Großartiges zugelassen. Man hat immer wieder es geschafft, die Falcons zu Punts oder Ähnlichem zu zwingen. Ich meine, wir reden über ein Spiel, wo man drei Field Goals kassiert hat über das gesamte Spiel. Ich glaube, da alles andere, als wenn ich jetzt hier sagen würde, okay, das war gut. Ich glaube, damit würde ich mich irgendwo für, weiß ich nicht, sehr unqualifiziert outen. Deswegen, also ich kann im Endeffekt, eigentlich kann man da nichts großartig Schlechtes sagen. Man könnte vielleicht noch, wenn man was kritisieren wollen würde, darüber reden, dass man in Total dann trotzdem 247 Yards zugelassen hat. Aber ich glaube, bei 3 Field Goals und keinem einzigen Touchdown der Falcons ist das ein Wert, der auch da irgendwo verkraftbar ist.
Ja, auf jeden Fall. Ist mir aufgefallen, dass sie halt tatsächlich relativ viele Yards zugelassen haben eben, aber trotzdem eben kaum Punkte. Und das spricht einfach dafür, dass sie wahnsinnig gut darin sind, mit Ausnahmeplays eben da den Fortschritt des Gegners auch zunichte zu machen. Ist einfach wirklich eine sehr gute Unit, die es immer wieder auch schafft, auf unterschiedliche Arten und Weisen hervorzustechen. Jetzt am Sonntag besonders aufgefallen ist halt die Secondary, die wahnsinnig gut performt hat. 8 Pass-Breakups. 8. Fand ich Wahnsinn, die Statistik. Und eben auch sonst auch in der Deckung eben sehr gut gewesen. Und so brillieren halt immer wieder andere Einheiten. Und das macht die Defense halt auch zusätzlich schwer ausrechenbar und spricht für eine sehr ausgewogene Mannschaft. Wir hatten das ja in den vergangenen Jahren auch immer mal wieder, dass so einzelne Gruppen innerhalb einer Unit besonders gut waren. Aber das scheint eben jetzt bei den Seahawks gerade sehr ausgeglichen zu sein und das gefällt mir hervorragend. Wenn wir mal auf die D-Line gucken, nicht so auffällig wie noch in den letzten Wochen. Ist mir zumindest keiner nennenswert aufgefallen. Einen Fumble haben sie in Kooperation mit den Linebackern erzielt. Das war irgendwie so eine gemeinschaftliche Leistung von Demarcus Lawrence, Hall und Ernest Jones, dem Linebacker. Ist dir bei der Defensive Line irgendwas besonders aufgefallen?
Auch eher nicht. Also ich würde auch sagen, da gab es schon auffälligere Spiele in dieser Saison. Aber sie hat einen soliden Job gemacht. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Aber jetzt nichts gravierend Auffälliges. Was ich vielleicht zum Gesamteindruck der Defense noch ergänzen konnte, weil ich es jetzt gerade, ich habe den Wert nochmal rausgesucht, die Atlanta Falcons haben von 13 Third Downs einen umgewandelt in ein neues First Down. Auch das spricht dann irgendwo für die gesamte Unit, dass man da auch versucht, dann schnell den Gegner, oder was heißt schnell, aber dass man auch da gerade in den wichtigen Plays, will ich es jetzt mal nennen, dann auch wirklich schafft, zu stoppen und dann halt auch wirklich kein neues First Down mehr zuzulassen. Das hat mir noch ganz gut gefallen. Aber in der Defense Line jetzt explizit würde ich auch eher sagen, das war im Vergleich zu den Vorwochen dann eine solide Leistung, aber jetzt ohne großartige Momente.
Ja, und witzigerweise war es aus meiner Sicht bei den Linebackern auch ganz genauso. Auch da solide Leistung der Unit, aber wenig aufgefallen, halt wenig Impact Plays dabei gehabt. Wenn wir letzte Woche denken an Ernest Jones, der eine hervorragende Einzelleistung erbracht hat, oder die Wochen davor auch eigentlich immer, meistens dann Thomas oder einer oder Knight auch, einer der beiden Linebacker mit einem absoluten Wahnsinnsspiel. Diesmal einfach grundsolide, nicht zu viel zugelassen, viel Bend but Don't Break gespielt. Und letztendlich reicht es halt wahrscheinlich dann eben auch vollkommen. Gerade wenn du dahinter diese Secondary hast, die dann den Laden da auch sauber hält.
Ja. Ja, definitiv. Also wie gesagt, nichts Gravierendes, nichts super Auffälliges, aber es ist halt solide und das reicht dann halt in vielen Spielen auch, weil ich meine, solide ist halt, also wir reden ja jetzt von auf Seahawks-Niveau bezogen solide und ich glaube, selbst dann bist du immer noch durchaus besser als so manch andere Defense in dieser Liga, deswegen, das ist schon durchaus okay so. Und ja, ich meine, bei den Defensive Backs, das war diese Woche, beziehungsweise jetzt vergangene Woche, aber im letzten Spiel schon sehr, sehr außergewöhnlich im positiven Sinne.
Ja, guter Punkt. Ist klar, also das auch einfach nochmal in Vergleich zu setzen, ne, mit anderen Teams und anderen Units. Da sind die Seahawks natürlich trotzdem einfach weit überdurchschnittlich, selbst wenn die das Team aus unserer Perspektive nur eine durchschnittliche Leistung bringt. Weil halt einfach überhaupt kein Fuck-up dabei war, in keiner Art und Weise. Und das ist ja schon die absolute Ausnahme in der NFL. Also von daher muss man auch das eben im oberen Regal einsortieren. Aber ja, spannend, wie wir jetzt schon drüber reden, dass so eine durchschnittliche Leistung halt ist, obwohl sie einfach nur basically keinen Fehler gemacht haben, was bei einer Defense immer ausreichend sein sollte.
Ja, auf jeden Fall.
Aber du siehst dann halt natürlich trotzdem auch eben diese Secondary, die halt in diesem Spiel eben ganz viel aufgefallen ist. Ne? Also ich hatte das eben schon mal gesagt, 8 Pass-Breakups der Secondary. Nick Amon-Worry mit einem wahnsinnigen Spiel. Hat ja jetzt auch das ganze Jahr wirklich schon immer überdurchschnittlich gespielt. Ich bin so happy, dass wir diesen Pick gemacht haben. Es ist, also ich habe wirklich harte Cam Chancellor-Vibes, wie er da überall auf dem Feld ist und Rusher niederringt, den Quarterback niederringt, mit super viel Speed und Kraft in seine Tacklings reingeht. Jetzt hat er seine erste Interception gefangen, einen Sack eben, und dann als absolutes Highlight obendrauf sogar noch einen Field Goal geblockt. Ich habe das hier in unserem Dokument mit He Can Do It All beschrieben. Und das ist einfach ein wahnsinnig geiler Pick gewesen. Da bin ich so happy, dass er jetzt bei uns im Team ist. Und dass er auch die nächsten 3 Jahre noch sein wird, auf jeden Fall.
Ja. Ja, ich glaube, spätestens nach diesem Spiel habe ich tatsächlich auch so leichte Cam Chancellor Flashbacks bekommen. Also, das war wirklich. Der konnte an dem Tag alles. Dem hättest du auch alles an Aufgaben geben können. Ich glaube, der hätte alles gemeistert an dem Tag. Das war wirklich ein Spiel, wo ich im Nachgang gedacht habe, ja, ich bin sehr, 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 sehr froh, dass der im Team ist und dass er das auch noch mindestens für 3 Jahre sein wird.
Devin Witherspoon hat seine 2. Karriere-Interception eingesammelt. Eigentlich ja für so ein, keine Ahnung, 5th Overall Player ein bisschen wenig, aber macht halt Impact an ganz vielen anderen Stellen. Hat auch den Fumble, den sie gemeinschaftlich in D-Line und Linebackern produziert haben, aufgesammelt. Aus meiner Sicht auch ein starkes Spiel gemacht. Wie hast du sonst die Leistung der anderen Spieler in der Secondary gesehen?
Ja, ich greife jetzt mal Witherspoon erstmal auf. Ich glaube, da sieht man auch einfach dran, dass dieser Interception-Wert zum Beispiel, also klar ist es immer gut, wenn du viele Interceptions hast, aber du hast es ja selber gesagt, das ist ein Spieler, der sehr, sehr gut in dem ist, was er tut. Und ich glaube, den Impact hat er trotzdem, auch wenn er dann, in Anführungsstrichen, wenn man dann auf diese Statistik guckt und sich denkt, okay, er hat erst 2 Interceptions in seiner Karriere gehabt, aber du denkst halt auch an super viele andere Plays, wo er vielleicht auch einfach nur gute Coverage steht. Und halt einfach nur dafür sorgt, dass sein Gegenspieler nicht offen ist. Und dann kann man, denke ich, schon auch sagen, dass er auch eher, auch trotz dieser 2 bei den Interceptions, halt trotzdem einen riesen Impact auf diese Defense hat. Ansonsten wäre es mir noch aufgefallen in dem Spiel. Ja, ich meine, es gab viele, die positiv aufgefallen sind. Tariq Woolen hat noch einen sehr schönen Pass-Breakup gehabt. Hat das sich dann selber so ein bisschen kaputt gemacht durch ein unnötiges Taunting, was er danach verursacht hat. War jetzt in dem Spiel egal, aber sollte dir halt in einem engen Spiel nicht unbedingt passieren. Und ich meine grundsätzlich, ich glaube, du kannst bei den Defensive Backs, kannst du alle, die da auf dem Feld standen, eigentlich an dem Tag nur beglückwünschen für eine wirklich sehr, 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 sehr runde Leistung.
Ja, kann ich auf jeden Fall nur so unterschreiben. Ich würde sonst noch kurz Julian Love hervorheben wollen, der zum ersten Mal seit, ich weiß gar nicht, wann war das, Woche vor, das war glaube ich sogar noch vor der Bye, oder? Ich glaube, gegen die Texans sind das
letzte Mal gespielt. Ich glaube auch, ich habe es jetzt gerade auch nicht im Kopf, aber es ist auf jeden Fall schon einige Wochen her.
Ja, hat seitdem das erste Mal wieder gespielt, allerdings noch obviously auf Snapcount, weil Okada auch einige Plays auf dem Spiel, auf dem Feld war. Ansonsten. Aber schön, dass er eben zurück ist und schön, dass er seine ersten Plays wieder machen konnte. Wird sicherlich für uns spätestens in den Playoffs noch eine ganz wichtige Rolle spielen. Auch als Spiritual Leader der Defense. Gemeinsam mit den anderen Erfahrenen rund um Ernest Jones oder D-Law. Bin ich mal sehr gespannt, wie sich das da weiterentwickeln wird auf der Safety-Position.
Ja, ich habe mal kurz nachgeschaut, letztes Spiel von ihm war gegen die Cardinals tatsächlich.
Cardinals, okay.
Das 23-20.
Das war Woche 4, oder? Ja, das war
Woche 4. Ja.
Ja, Wahnsinn. Ja. Okay, dann müssen wir natürlich noch als letztes über die Special Teams sprechen. Und da lässt sich sagen, Jason Myers ist him. Alle 3 Field Goals verwandelt, 4 extra Punkte gemacht. Bestätigt seine super Form diese Saison, ist ja NFC West Player of the Month geworden. Das muss er erstmal schaffen als Special Teamer. Hat das eben jetzt auch am Sonntag wieder gezeigt. Michael Dixon 3-mal gepuntet, 2-mal davon in die 20 und hat einen dann ganz am Ende des Spiels, auch ehrlicherweise war jetzt dann nicht mehr wirklich relevant, aber eben ganz nah in die Endzone gepuntet. Wirklich schönes Ding. Rashid Shaheed mit dem Return-Touchdown, das hatten wir gerade eben schon mal angesprochen, logischerweise. Was mir sonst noch aufgefallen ist, ist, dass sie einen längeren Return zugelassen haben. Das war, wann war das denn? Muss so Mitte erstes Quarter gewesen sein. Ich glaube, der zweite Drive müsste das
sein. Ja, ich glaube auch. Es war sehr am Anfang auf jeden Fall noch.
Genau. Das war so ein bisschen ärgerlich, weil die Falcons da einmal wirklich gute Feldpositionen hatten. Aber konnten sie eben dann auch nur für das Field Goal nutzen. Von daher alles okay. Und ich würde sagen, das war eine rundum gelungene Leistung mal wieder. Wir haben so ein paar Punkte rausgestellt, die an denen man vielleicht noch arbeiten kann. Aber ich finde es schön zu sehen, dass die Mannschaft reagiert hat, dass das Trainerteam in der Lage war, Antworten zu geben, auch auf eine problematischere Situation da zur Halbzeit. Oder zumindest eine noch nicht ideale Situation und da die nötigen Schlüsse draus zu ziehen. Das ist viel wert und zeigt mir, dass das in den Playoffs dann eigentlich basically nur ganz gut laufen kann.
Ja, kann mich dem eigentlich nur nahtlos anschließen. Also ich glaube, das war gerade in der zweiten Halbzeit wirklich ein sehr, sehr gelungener Auftritt dann, nachdem man dann in der ersten Halbzeit wirklich ein bisschen sich auch vielleicht irgendwo schwer getan hat an manchen Stellen. Ein Spiel zu finden und dann aber gut den Hebel umgelegt hat, auch gut dann darauf reagiert hat, auch seitens des Coaching Staffs und dann dementsprechend einen unterm Strich doch über weite Strecken eher ungefährdeten Erfolg gegen die Atlanta Falcons einfahren konnte.
Hervorragend. Dann vielleicht noch eine Abschlussinformation. Wir haben uns schon mal ein bisschen angeguckt, was das Internet sagt oder was die Analysten sagen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Seahawks die Playoffs erreichen, liegt mittlerweile bei 96%. Es gibt noch ein paar theoretische Szenarien, bei denen vor allem die Lions viele Spiele gewinnen müssten und wir vor allem viele Spiele verlieren müssten. Damit wir komplett noch rausfallen würden, ist aber sehr unwahrscheinlich. Wir könnten es nächste Woche, glaube ich, sogar schon clinchen, aber dann müsste eben viel für uns laufen. Und wie es um den Nummer 1 Pick sowohl in der NFC West als auch in der NFC allgemein aussieht, ich glaube, das werden wir alle erst nach dem Rams-Spiel sagen können. Bis dahin ist das noch komplett offen. Die Cardinals haben uns am Wochenende nicht den Gefallen getan, dass sie gegen die Rams gewinnen, aber gut, das kann man auch nicht unbedingt erwarten. Von daher würde ich sagen, schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Jetzt geht's am Sonntag erstmal gegen die Colts. Da hört ihr dann gegen Ende der Woche noch eine Besprechung von uns zu. Und Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Adventszeit. Macht es gut und wir verabschieden uns wie immer mit einem gemeinsamen Go Hawks.
Ja, Go Hawks, danke dir, Simon. Ich lass mich noch einen Key Fact hier, einen lustigen Fun Fact einbringen. Ich muss sagen, diese Saison ist wirklich Balsam für meine Seele, ne? Ich guck immer in den letzten Jahren mit einem Ravens und einem Chiefs-Fan. Wir gucken immer zu dritt Football jeden Sonntag. Und es ist so schön, diese Saison endlich mal da zu sitzen und sich zu denken, boah, ich kann mich in Ruhe zurücklehnen und mir das Spiel angucken. Und die machen da wirklich eine Woche für Woche passiert da irgendwas und die verlieren irgendwelche Spiele. Und ich sitze da und denke mir, boah, wir sind so gut wie sicher drin und die kämpfen da gerade alle ums nackte Überleben. Das ist so schön, ne?
Das sind triumphale Momente auf jeden Fall, ja. Ja, ich hatte am Sonntag auch ein paar Freunde eingeladen, tatsächlich zum Zusammengucken. Das waren allerdings alle Seahawks-Fans, deswegen hatten wir einen sehr guten Abend. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Aber klar, wenn du dann auch noch ein bisschen taunten kannst gegen andere Fans, ist das immer gut. Und ehrlicherweise, ich bin mir mittlerweile fast sicher, dass es die Chiefs nicht in die Playoffs schaffen werden.
Ich glaube das auch tatsächlich mittlerweile, ja.
Ja, spannend. Aber gut, dann würde ich sagen, machen wir das mit der Verabschiedung nochmal.
Ja.
Wir können die Folge nicht ohne das enden lassen. Wir verabschieden uns wie immer mit einem gemeinsamen Go Hawks.
Go Hawks.
Touchdown Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.